Und jetzt freue ich mich da über eine Sache. Ich kann mir jetzt so ein bisschen wünsch dir was und in die Zukunft schauen. Das mache ich grundsätzlich sehr gerne und das habe ich jetzt fortgesetzt. Ich habe keine Konflikte, aber viele Interessen. Wenn ich mir wenn ich so einen Vortrag vorbereite, frage ich mich immer, na, was ist denn eigentlich das Problem? Und das Problem ist offensichtlich, und wir haben es heute auch schon kurz angesprochen, wenn 50% überleben, dann sind 50% tot. Ja, das wissen wir auch, wenn wir jetzt nicht nur das Gesamtüberleben uns ansehen, sondern auch das progressionsfreie Überleben in der Adjuvanz zum Beispiel. Auch dort erreichen wir ja bei weitem nicht 100% Effektivität. Also da ist eine Lücke und die wollen wir natürlich schließen. Das ist keine Frage. Und diese Lücke können wir über verschiedene Methoden und Ansätze schließen. Und man muss sich dann auch fragen, sozusagen, was ist unser zentrales Ziel mit all diesen Therapien? Sie sehen in vielen Studien, dass Surrogatparameter herangezogen werden müssen, wie das progressionsfreie Überleben. Die sind auch wichtig und notwendig, das muss man so machen, um auch zulassungsrelevante Daten generieren zu können, damit diese Präparate überhaupt erst auf den Markt kommen und dann eingesetzt werden können. Aber de facto müssen wir uns schon auch immer vor Augen führen, was will denn der Patient am Ende des Tages wirklich? Der will überleben. Und der will dabei eine gute Lebensqualität haben. Das sind zwei ganz zentrale Fragen, die uns hier beschäftigen müssen. Und wir können das natürlich über verschiedene Mechanismen hier steuern und tun. Ein Punkt, der heute schon mal kurz gefallen ist, sind die tumorinfiltrierenden Lymphozyten, die TILs. Ja? Und in vielen Fachjournalen hochrangig und auch in der Laienpresse wird ja die Krebserkrankung, vor allem solide Tumoren, immer mehr als eine immunologische Erkrankung gesehen. Ich finde, das ist auch ein bisschen kurz gegriffen, aber sie zeigt schon auch, dass die Immunologie in der Tumorbiologie natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das ist unbestritten, das wissen wir. Und eine Krücke, die man sich hier heranziehen kann, das ist der sogenannte Cancer Immune Cycle. Das ist sozusagen ein Zyklus, der darstellen will an den verschiedenen Stellen, wo es zur Interaktion mit dem Immunsystem kommt und welche Elemente notwendig sind, damit eine Immunzelle überhaupt erstmal eine Tumorzelle erkennen und dann auch abtöten kann. Und das sind natürlich viele Punkte, die wir hier brauchen. Und der Checkpoint-Inhibitor allein wird es nicht richten. Das wissen wir auch aus den Daten, die wir haben. Er kann viel richten, das ist allein schon das erstaunlich. Aber es gibt noch viele andere Punkte, wo man einsetzen kann und wo man etwas erreichen kann. Und diese TILs, diese tumorinfiltrierenden Lymphozyten, die kennen wir schon seit vielen Jahren als auch prognostischen Faktor. Wenn man davon viel hat, dann ist der Patient, jetzt speziell bei den Immuntherapien, mit einem guten Start gesegnet. Dann hat er ein Glück, dass dieser Tumor wahrscheinlich auf die Therapie gut ansprechen wird. Die TILs hat man auch eine Zeit lang, nämlich schon in den 80er Jahren, eingesetzt. Und wenn man Glück hatte, man hat in Amerika und vielleicht dort noch zusätzlich in Boston gelebt, dann hat man hier diese Therapien tatsächlich auch schon bekommen. Also tumorinfiltrierte Lymphozyten reinfundiert. Die wurden aus dem Tumormikromilieu, aus dem Gewebe raus, extrahiert, propagiert und dann den Patienten zurückgegeben. Und dann hat man in einer Zeit, wo es überhaupt keine Therapiealternativen gegeben hat, tatsächlich auch hier in fortgeschrittenen Tumorpatienten auch nochmal ein Überleben erzielt, das durchaus sehenswert ist. 10 bis 12 Monate, das hat man damals so mit anderen Möglichkeiten sicher nicht schaffen können. Dieser Zugang mit den tumorinfiltrierenden Lymphozyten gibt es heute noch. Wir haben heute schon im ersten Vortrag ganz kurz einen Hinweis dazu gesehen. Und das, was sich de facto verbessert hat, sind zwei Dinge. Nämlich die Vorbereitung der Patienten auf diese Therapie, dass die auch verträglich und besser umgesetzt werden kann. Und das zweite ist die Produktionszeiten. Wie schnell kann ich es denn schaffen, dass ich Tumorgewebe entnehme? Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Riesenakt, das alles zu machen. Ich muss das Gewebe entnehmen, ich muss die T-Zellen rauskriegen, ich muss die vermehren und am Leben erhalten. Ich muss den Patienten zurückinfundieren und bevor der Patient das kriegen kann, braucht er noch eine nicht myeloablative Chemotherapie. Also muss präpariert werden. Und dann muss ich noch schauen, dass die T-Lymphozyten, die ich gerade infundiert habe, auch noch halbwegs am Leben bleiben. Also ich muss den Ganzen noch mit einem IL-2-Stimulus helfen, dass diese Zellen auch wirklich das tun können, was sie tun sollen. Und de facto ist diese Studie, die ich Ihnen hier projiziere, eher ein Prozess, nicht so sehr ein Präparat, der gestreamlined wurde, wo man es geschafft hat, genau diesen Prozess relativ rasch umzusetzen und standardisiert dem Patienten zur Verfügung stellen zu können. Und ich gehe gleich weiter hier zu den Outcome-Daten in diesem Wasserfallplot. Das sind heftig vortherapierte Patienten. Die haben alles gehabt, was in der Zulassung ist. Die haben ganz, ganz schlechte Karten. Und wenn man sich hier die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, das ist wirklich eindrücklich, was man hier nochmal rausholen kann, indem man einfach nur die Zellen nimmt, die der Körper eh schon hat, die versucht zu vermehren und auch wieder dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist auch hier nicht 100% die Benchmark, aber hier Ansprechraten und auch Gesamtüberlebensraten zu erzielen, die irgendwo zwischen 25% und 30% liegen, ist irre, wenn Sie mich fragen. Also, wir können hier nochmal eines drauflegen. Das ist nur leider sehr aufwendig, sehr teuer und natürlich müssen Sie diese Patienten, die müssen fit genug sein, die müssen das aushalten, die müssen eine Chemotherapie erhalten können, die müssen die Immunstimulation nachher mit dem IL-2 erhalten können und das aushalten. Auch das ist nicht ganz wenig toxisch. Die Nebenwirkungen kommen vor allem am Anfang der Therapie, das ist nicht zuletzt auch der Chemotherapie geschuldet und die haben, wie Sie sehen, hier doch einiges zu bieten. Gerade 3-4 Nebenwirkungen, 75% der Patienten, also das ist schon knackig. Ja? Da müssen Sie fit in diese Therapie hineingehen können und das ist natürlich nicht bei jedem Patienten der Fall, das ist ganz klar. Wie gut ist es, wenn man es direkt vergleicht mit den Therapien, die wir schon gehört haben, zum Beispiel das Ipilimumab, da sprechen die TILs in durchaus heftig vortherapierten, behandelten Patienten hier mit PD-1-Antikörpern, da sind die TILs nochmal ein Stück aus besser als jetzt das Ipilimumab. Ich denke, das war durchaus auch so zu erwarten. Also man kann einiges nochmal ausrichten, wenn man diese Therapieoption zur Verfügung hat. Leider gibt es nur sehr wenige Zentren, die das tatsächlich auch auf den Boden bringen können, weil es eben sehr, sehr aufwendig ist. Zu den Vakzinen, und das soll schon so ein bisschen der Übergang sein jetzt zu dem nächsten Thema, der Vakzinierung, Tumorantigen, Neoantigen-Vakzinierung. Auch das macht man ja schon eigentlich Jahrzehnte, diesen Therapieansatz verfolgt man schon sehr lange. Und hier wurde das mit den dritischen Zellvakzinen hier mal versucht, zusammen mit den TILs. Das hat jetzt nicht den riesen durchbrechenden Erfolg gebracht. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Folien zeigen können, warum man das durchaus auch erklären kann, warum Vakzine im Stadium 4 wahrscheinlich nicht zielführend sein werden. Die mRNA-Vakzinierungsstrategien haben natürlich durch Corona einen riesen Boost erfahren und auch hier ist es wieder vor allem die Produktion dieser Vakzine und die Personalisierung, die jetzt sehr rasch umgesetzt werden kann. Das ist toll. Es gibt aber grundsätzlich zwei Zugänge, wie man vakzinieren kann. Entweder man nimmt etwas, was Sie grundsätzlich auf jedem Melanozyten finden können, dann werden Sie es auch zu einem großen Teil auf jeder Melanomzelle finden. Das heißt, Sie müssen es nicht personalisieren, Sie können eine Vakzine machen, die jeder Melanompatient grundsätzlich erhalten könnte. Das kann Melan-A sein, Tyrosinase, GP100 und so weiter. Ja? Oder Sie versuchen zu personalisieren. Und das kann man eben nur dann, wenn die Umsetzung eines solchen Vakzins auch rasch erfolgen kann. Und das wurde jetzt hier in einer Phase-2-Studie erstmalig gezeigt. Da zeige ich Ihnen gleich die Daten auch. Zu den generellen, also so globalen Antigenen, die man für eine Vakzine verwenden kann, sieht man, auch hier kann man was erreichen. Das ist nicht wirkungslos. Sie haben verschiedene immunologische Effekte auf theregulatorische Zellen, auf myeloide Suppressorzellen und so weiter. Und wenn man sich das klinisch anschaut, kann man auch in fortgeschrittenen Melanompatienten hier mit einer Vakzine, die jetzt ganz globale Antigene ansprechen soll, was bewirken. Faktisch ist es so, diese Studien haben es immerhin bis in Phase 3 Studien gebracht und geschafft, aber leider waren alle diese Studien mit nur sehr, sehr geringen bis gar keinem Erfolg gekennzeichnet. Das heißt, dieser generelle Ansatz, der klappt nicht so recht. Das, was aber jetzt herauskommt, ist, dass wahrscheinlich eine individualisierte Vakzinproduktion hier sehr wohl etwas bewirken kann. Und ich denke, dass hier zwei Faktoren ganz wesentlich eine Rolle spielen. Das ist das Timing. Das ist die Überschrift und zwei Faktoren darin, nämlich Sie brauchen eine Erkrankung, die noch nicht so heterogen ist, dass Sie diese mit einem bestimmten repräsentativen Areal auch abbilden können. Wenn Sie im Stadium 4 bei einem völlig durchmetastasierten Patienten versuchen, eine Vakzine herzustellen, dann haben Sie hier wahrscheinlich nicht eine Tumorklon, sondern wahrscheinlich hunderte Tumorklone, die hier schon proliferiert haben. Hier ein wirksames Medikament, eine Vakzine herzustellen, die all diese Klone ansprechen soll, ist einfach statistisch relativ unwahrscheinlich. Im Stadium 3, in der Adjuvanz, dort ist es noch ein relativ niedriges Stadium, wenig Tumorheterogenität, limitierte Erkrankung, dort ist der richtige Platz, das zu machen. Und dann ist die Frage, wie schnell kriegst du das auf den Boden? Und da hat jetzt eben Corona durchaus mitgeholfen, wie sowas laufen kann. Wie schaut das aus? Sie nehmen Gewebe von diesem Patienten, Das wird sequenziert, geht durch alle möglichen bioinformatischen Pipelines und was herausgerechnet wird, ist, welche dieser neu entstandenen Proteine durch Mutationen im Tumorgewebe entstanden, ist denn höchstwahrscheinlich ein für das Immunsystem erkennbares Antigen. Wie ist das ein Antigen, gegen das ich tatsächlich auch eine Immunantwort auslösen kann und das dann idealerweise natürlich auch nur im Tumor vorkommt, nicht in anderen Geweben. Und das hat man hier gemacht mit insgesamt bis zu 34 Neoantigenen konnte man das hier schon schaffen und das ist wirklich beeindruckend, innerhalb von 6 Wochen ist dieses Vakzin fertig. Das ist eine Turnaround-Zeit, also die muss man erstmal toppen und das ist der Effekt, den sie haben. Bei der adjuvanten Therapie im Stadium 3, zur Phase 2-Studie, muss man noch immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, sehen Sie, kann man hier nochmal ein Schippel auf die jetzt schon sehr gut wirksame PD-1-Monotherapie in der Adjuvanz draufsetzen. Also das sind Kurven, wie man sie sich in vielen anderen Tumorentitäten wahrscheinlich nur wünschen könnte. Und on top dieser ganzen Sache muss man sagen, die Nebenwirkungen sind unmerklich vermehrt. Das, was Sie an Nebenwirkungen hier sehen, sind all diese Nebenwirkungen, die wir natürlich von Vakzinierungen gut kennen. Ja, einen roten Arm, vielleicht ein bisschen ein Fieber, Chills, ja, eine Injection Site Reactions werden sie zusammengefasst im Englischen. Also damit kann jeder gut umgehen und das ist doch rasch wieder weg. Das heißt, relativ wenig Nebenwirkungen, sehr spezifische Abwehr, Aktivierung des Immunsystems gegen den Tumor und wahrscheinlich auch bessere Effektivität. Aber hier Sternchen ist noch Phase 2, das muss man erstmal auch in der Phase 3 an größeren Kohorten zeigen, dass das auch so bleibt. Und leisten müssen wir es uns dann am Ende des Tages auch können, denn dass das nicht ganz billig ist, das für jeden Patienten individualisiert herzustellen, das kann man sich auch vorstellen. Und das ist auch gleichzeitig die Brücke zu diesem zweiten Innovationsteil, den ich Ihnen zeige, die bispezifischen Antikörper. Antikörper erkennen im Regelfall immer eine Domäne. Die erkennen ein Antigen und dagegen sind sie gut gerichtet. Die bispezifischen Antikörper können das, wie der Name schon sagt, für 2 Antigene. Und was man hier versucht ist, plakativ dargestellt, man versucht, Immunzelle und Tumorzelle in räumliche Nähe zu bringen. Man ankert die sozusagen zusammen und hofft darauf, dass dann die T-Zelle ihren Job macht und diese Tumorzelle zum Absterben bringt. Und dann kommt es zu diesen Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity und zu verschiedenen anderen Mechanismen, die dazu führen, dass eine Tumorzelle zugrunde geht. Und das haben wir mittlerweile tatsächlich auch schon in der Dermato-Onkologie mit dem Tebentafusp. Hier bispezifisch eben GP100, unspezifisches Antigen, das Sie auf Melanomzellen finden können und CD3 für die T-Zelle. Und diese beiden Sachen wollen wir zusammenbringen und dort auf Effektivität hoffen. Das Ganze funktioniert tatsächlich auch, ist auch ganz günstig, kostet eine Infusion 9.700 Euro meines Wissens, in der Woche wohlgemerkt. Aber was können wir? Und es ist zugelassen für das Uveal-Melanom. Es ist eine seltene Entität, ein Melanom am Augenhintergrund, wahnsinnig schwer zu behandeln. De facto haben wir bisher, bis zu diesem Zeitpunkt und Zulassung dieses Medikaments, keine wirksame Therapie für diese Melanomform gehabt. Das ist so. Und wie wir die ersten Zahlen gesehen haben, haben wir uns gedacht, um Gottes Willen, das funktioniert überhaupt nicht, das ist das progressionsfreie Überleben, hier tut sich nichts. Und dann hat man sich das Gesamtüberleben angesehen und hat auf einmal gesehen, hier tut sich doch was. Also scheinbar schafft man hier, und das ist erstmalig, auch wenn der Unterschied für uns jetzt verwöhnte Dermato-Onkologen nicht so fulminant ist, ja, ist das dennoch ein wirklich messbarer und guter Erfolg dieser Therapie. Und das ist eine Therapie, die Patienten, die dafür in Frage kommen, ja, da muss man vorher testen und brauchen einen bestimmten HLA-Typen, Subtypen, das sind nicht alle, sind plus minus 50% der Patienten. Diese Patienten sollten jedoch die Möglichkeit haben, eine solche Therapie auch tatsächlich bekommen zu können. Die Nebenwirkungen sind auch nicht ganz ohne, aber auch damit kann man umgehen. 45% Grad 3-4 Nebenwirkungen sind schon jetzt nicht nix, das ist keine Frage. Aber wenn man hier das jetzt noch ein bisschen aufschlüsselt, dann sind diese Patienten, kriegen doch einiges an, die Amis packen das immer unter dem Globalbegriff Rash zusammen, ja, da wird nicht groß aufgeschlüsselt in Makulopapulös und Dings und Dings, sondern das ist ein Ausschlag und fertig, ja. Und dieser Ausschlag, der wird hier zusammengefasst, macht den großen Teil dieser Nebenwirkungen aus, aber die kriegen auch andere Nebenwirkungen, hypertensive Entgleisungen und all diese Sachen. Also man muss mit dieser Therapie schon auch umgehen können, aber dass wir mit einem Ausschlag umgehen können, das ist, glaube ich, auch unbestritten. Was gibt es noch? Was sind die neuen Direktionen? Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags im Großen und Ganzen. Ich denke, das, was wir jetzt in ganz akuter Zeit und kurzfristig und rasch umsetzbar auch sehen werden, ist die Verbesserung des Timings. Sie haben schon gesehen, die Sequenz spielt eine ganz wesentliche Rolle. Das ist Timing. Was macht man zuerst in der Therapie? Immuntherapie zuerst ist hier ganz klar gegeben. Und wir wissen auch, dass wir mit der Neoadjuvanz unglaubliche Zusatzeffekte erzielen können. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einem Patienten mit einer Makrometastasierung vor der finalen Operation einfach nur 2-3 Gaben eines PD-1-Antikörpers geben und dann noch einmal insgesamt ein Jahr adjuvant behandeln, verglichen mit denjenigen, die zuerst operiert werden und dann adjuvant ein Jahr PD-1 kriegen, also nur Timing verschoben, Therapiezyklus ein bisschen nach vorne, gewinnen Sie mehr als 20% im progressionsfreien Überleben. Das ist einfach irre. Ja? Gleiche Kosten, gleiche Therapie, 20% mehr Effektivität. Also das muss man erst mal nachmachen. Und deshalb, das betrifft leider Gottes bisher nur eine kleine Gruppe der Patienten, aber auch hier wieder Timing ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Wir werden neue therapeutische Ansätze brauchen. Wir haben jetzt zuletzt das Opdualag mit dem LAG-3-Antikörper Relatlimab bekommen. Das ist sehr erfreulich. Auch hier werden wir lernen, wie wir damit umgehen werden, wie wir das einsetzen, welche Patienten davon am meisten profitieren können. Und wir werden, wie ich es heute kurz hergezeigt habe, auch diesen Cancer Immune Cycle weiter beackern und schauen, an welchen Schnittstellen in dieser Phase wir am besten eingreifen können. Und natürlich auch, das geht leider momentan ein bisschen verloren in meinen Augen, wir dürfen nicht ganz vergessen, dass wir uns auch um die Tumorzelle selbst kümmern müssen. Auch die braucht Aufmerksamkeit, denn auch die Tumorzelle selbst, ohne Tumorzelle kein Tumor, ja, so banal das jetzt klingt, dann braucht es kein versagendes Immunsystem, das sie dann wieder reaktivieren, wenn keine Tumorzelle entsteht, haben sie keinen Tumor. Also ich denke, auch hier wird es neue prophylaktische und therapeutische Ansätze geben, die eben zielgerichtet auf den Tumor gehen und zusätzlich eben auch die immuntherapeutischen Ansätze, die jetzt bisher schon ganz tolle Erfolge gezeigt haben. Damit darf ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen bedanken, nochmal den Firmen für die Unterstützung danken. Wir haben jetzt den riesen Luxus, die wir hier im Raum sind, dass wir uns jetzt noch zu einem kleinen Stehbuffet zusammenstellen können. Vielleicht ist das Motivation für all diejenigen, die online dabei sind, das nächste Mal auch live hier zu uns zu kommen. Wir haben es wirklich nett hier, ja, der Rahmen ist toll. Und wir werden jetzt im Nachgang all diese Dinge noch ein bisschen vertiefen im Gespräch. Wenn Sie jetzt noch eine akute Frage zu diesen paar Innovationen, die ich Ihnen gezeigt habe, haben, freue ich mich. Ansonsten herzlichen Dank fürs Kommen und viel Spaß noch.